Ein gesegnetes neues Jahr euch allen in großer Barmherzigkeit. Ich hoffe, dass dieser Vers uns weit durch das Jahr trägt. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ich wünsche mir, dass dieser Vers uns weit durch dieses Jahr und in das Jahr hineinträgt, weil er mir einer der allerwichtigsten Anliegen ist, wenn es um den christlichen Glauben geht. Dieser Satz, dieser Auftrag, diese Zusage, dieses Geschicktsein, Gesandtsein, das steckt bei mir ganz tief drin. Es gibt auch noch andere Grundsätze über Gott oder über Jesus, die mir so an oberster Stelle stehen, und ihr werdet auch so Aussagen kennen oder Lehrsätze oder Zusagen, die euch Mut machen, wenn es um Gott geht oder um Jesus, um den Heiligen Geist und so weiter. Aber bei diesem Vers geht es um uns. Auf welche Grundsätze stellen wir unser Verhalten? Auf welche Grundsätze? Was ist uns so grundsätzlich, dass es alles bestimmt? Mein Verhalten, vielleicht sogar mein ganzes Dasein. Das heißt also nicht nur, wie ich nach außen handle, sondern wie ich auch versuche, mit mir selbst umzugehen, nach innen, in Barmherzigkeit. Denn so wie ich mit mir selbst umgehe, so kann ich auch mit anderen umgehen. Können wir jetzt wieder eine eigene Predigt halten, ne? Also, wer viel geliebt ist, kann auch viel lieben. So. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das hat zwei Gedanken, ich nenne es nicht nochmal extra, aber den ich so nachgehe. Einmal sagt es, euer Vater ist barmherzig, ahmt ihn nach. Und das andere ist auch, gibt uns den Grund, warum das so ist, warum wir barmherzig sein sollen, weil nämlich ein anderer schon barmherzig ist. Ich gehe da ein bisschen rein, um mehr zu erfahren über die Barmherzigkeit, die sich Jesus vorstellt, denn es ist hier ein Wort von Jesus. Dazu schauen wir in den Text. Ich habe ihn nicht mitgebracht, ich werde ihn aber so ein bisschen nacherzählen. Wir gucken also in Lukas 6 und was da so steht. Dieser Vers hier, den ihr seht, die Jahreslosung, befindet sich fast genau in der Mitte der Bergpredigt, wie wir sie bei Lukas finden. Die Bergpredigt ist in den Evangelien so mit das Herzstück und Kernstück von Jesu Lehre, und egal wie kritisch, historisch kritisch oder literaturkritisch man mit der Bibel umgehen will, die Bergpredigt ist somit das Gesichertste, was wir an echten Jesusworten finden. Also da kann man sich echt total drauf verlassen. Das ist so die große Flagge, die Jesus auf der Erde so in den Boden rammt. Ja? Daran können wir uns echt festhalten. So. In der Mitte dieser Bergpredigt steht dieser Vers. Und dieser Hinweis aufs Barmherzigsein ist also ein richtig großer Punkt. Ein Hauptpunkt innerhalb dieser Jesusrede, die sich sehr, sehr, sehr zentral damit beschäftigt, wie wir miteinander, mit anderen Menschen umgehen sollen. Wenn wir diesen einen Vers, wie er hier vorne steht, so alleine lesen, dann denken wir vielleicht, ja, ist klar, ja, machen wir, versteht jeder, ist einleuchtend, Anweisungen. Und genau diesen Gedanken scheint Jesus schon von seinen Zuhörern zu kennen. Die sagen, ja, ist doch klar, wissen wir, lernen wir von Kind auf, wenn wir gläubig aufwachsen, das gehört dazu, das ist völlig logisch. Aber er scheint es zu kennen. Und er antwortet in diesem Lukas 6, ja klar, helft ihr den Menschen, die in eurem Umfeld leben, der Familie, den Freunden, die da so sind, die ihr so kennt, und so weiter. Ja klar, aber das reicht mir nicht, sagt Jesus. Barmherzigkeit geht anders. Barmherziges Handeln, sich zum anderen in das Leid zu begeben, das sollst du tun und dafür nichts erwarten als Gegenleistung, sagt Jesus. Auch keine Anerkennung sollst du erwarten. Wenn wir uns gegenseitig helfen, also barmherzig sind, und davon ausgehen, dass das Ganze auf Gegenseitigkeit beruht, also eine Hand wäscht die andere, dann ist das zwar ein gesellschaftlicher Vertrag, den man eben so kennt und macht, weil wir wissen, das klappt ganz gut, aber es ist keine Barmherzigkeit. Das ist nichts Besonderes, sagt Jesus. Ja, dafür müsst ihr nicht gläubig sein. Dafür braucht ihr keinen besonderen Lohn von Gott erwarten. Das machen alle. Echte Barmherzigkeit aber reicht bis dorthin, wo wir vielleicht zuerst gar nicht hindenken, nämlich bis zum Feind. Die Jahreslosung schließt diesen Abschnitt ab, der sich mit der Feindesliebe beschäftigt. Dieser Vers endet, macht den Punkt hinter das Thema Feindesliebe. Liebt eure Feinde, seid ihnen gegenüber barmherzig. Wenn ihr beschimpft werdet, dann betet für sie. Ja, ich sage nur, dass du mit ungefähren Worten, so wie Jesus es sagt. Wenn ihr beschimpft werdet, dann betet für sie. Wenn man euch schlägt, dann schlagt nicht zurück, sondern gebt euch die Blöße, dass nochmal direkt zugeschlagen werden kann. Wenn dich jemand beklaut und du kriegst es mit, dann gib ihm noch was dazu. Das sagt Jesus. Es klingt paradox. Und es ist es auch. Also es ist so irgendwie... Und es ist auch irgendwie seltsam und gefällt uns nicht. Ja, wenn wir auf unser Recht schauen, dass unser Besitz uns gehört. Wenn wir das Recht darauf haben, dass wir körperlich unversehrt bleiben dürfen. Niemand soll uns schlagen dürfen, niemand soll uns beklauen dürfen. Und ganz entgegen diesem Rechtsdenken sagt Jesus eindeutig, sei dem, der dir Böses will, barmherzig. Geh weiter. Mach's genau anders als er oder sie. Warum? Nun, im Vers selbst steckt die Begründung. Gott, der Vater, ist barmherzig. Das ist die ganze Begründung. Und so sollst du es auch tun, lieber Leser, lieber Hörer. Denk nicht zuerst daran, dass diese Barmherzigkeit Gottes für dich gilt und dass es vielleicht die Barmherzigkeit Gottes wäre, die dafür sorgt, dass du nicht beklaut werden darfst und nicht geschlagen werden darfst. Nee, diese Barmherzigkeit, sie gilt vor allem erstmal vielen Milliarden Menschen da draußen. Und die müssen es erfahren, dass es solche unendliche Barmherzigkeit gibt. Sei also barmherzig, auch wenn mit dir unbarmherzig umgegangen wird. Und da merken wir vielleicht, dass hier Jesus eine Rechnung aufmacht, die uns zeigt, Barmherzigkeit ist irgendwie eine Einbahnstraße. Ja, also jeden Lohn, jedes Gute zurück und so schließt er aus. Barmherzigkeit scheint in ihrer Natur eine Einbahnstraße zu sein. Barmherzigkeit existiert nur ohne die Vorstellung, dass dem Barmherzigen Gutes zurückgegeben wird. Denn gerade diejenigen, denen es an Liebe, Mitgefühl und Empathie fehlt, die also unbarmherzig sind, die sollen doch gewonnen werden. Von Gott für Gott. Die Verlorenen dieser Welt sind doch nicht die, von denen wir aus unserer winzigen Vorstellung als Christen, als Baptisten und mit unserer einseitigen christlichen Prägung heraus sagen würden, ja, der und die ist verloren, weil dies und das Sünde ist und weil die das und das macht. Das sind doch nicht zuerst die Verlorenen dieser Welt, weil wir sie als diese aus mit irgendwelchen Ideen und Prägungen identifizieren als solche. Verloren gegenüber Gott ist der Mensch, der nicht mehr im Kontakt mit seinem Schöpfer steht. Wenn bei einem Menschen der Gott fehlt, der die Liebe ist, dann wird der Mensch unbarmherzig, schottet sich ab, bleibt bei sich, sorgt sich um sich, sucht irgendwelche Wege. Und genau solche Menschen, die sich selbst dann zu Feinden machen, weil sie unbarmherzig handeln, die unfair mit anderen umgehen, die andere schlagen, beklauen, mobben, können alles andere einsetzen, was irgendwie Beziehung kaputt macht, auf die zielt Gottes Barmherzigkeit. Ja, also nochmal. Die Menschen, denen die Nähe Gottes fehlt und deswegen unbarmherzig leben und empfinden, gerade die brauchen die Barmherzigkeit. Gott zielt mit ihnen, auf sie mit seiner Barmherzigkeit. Mit Strafe ist da nämlich nichts zu machen. Nur um das nochmal, das Strafdenken mal kurz anzureißen in diesem Zusammenhang. Mit Strafe ist da nichts zu bewegen bei Menschen. Darum bestraft Gott auch nicht seine Menschen. Die liebevolle Ankunft Gottes auf dieser Erde, die wir eben gefeiert haben, letzte Woche, vorletzte, in Jesus Christus, diese liebevolle Ankunft Gottes hat doch gerade nicht Bestrafung der Menschen im Sinn. Es wäre völlig hirnrissig, eine Botschaft zu verbreiten, wenn ich sagen würde, ey, wir feiern Weihnachten, Gott kommt. Wir haben mit Strafe erstmal zu rechnen, aber ey, Halleluja. Also das ist Gott einfach nicht. Genau andersrum. Gottes Erbarmen gilt den Kaputten. Und das geht offenbar nur mit einer Einbahnstraße. Diese Sendung zu den Kaputten, die Sendung der Barmherzigkeit, geht offenbar nur mit Einbahnstraße. Nämlich auf einem Weg, den wir übrigens von Gott kennen. Den Gott geht, ohne dafür den Ruhm der Menschen zu erwarten, zu denen er unbedingt will. Den Weg als Kind in eine Krippe. Die große Barmherzigkeit Gottes besteht darin, dass er uns angenommen hat, als wir noch Sünder waren. Und deswegen geht er auch so einen kleinen Weg. Das ist Barmherzigkeit. Und er geht beim Thema Barmherzigkeit keine Kompromisse ein. Er gibt alles rein, damit den Gottfernen, die Gott fern sind, die Nähe Gottes zuteil wird. Deswegen gibt Gott alles rein. Und es kann durchaus schief gehen, alles reinzugeben, ohne was dafür zu erwarten. Große Barmherzigkeit kann durchaus ins Leere gehen. Völlig ins Leere laufen. Große Barmherzigkeit kann hinterrücks ausgenutzt werden. Und man kann zum Gespött werden. Ja, das nimmt auch Gott in Kauf. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Er nimmt es in Kauf. Aber ihm sind die Verlorenen, zu denen er geht, wichtiger als seine Ehre. Und dieser Weg der ganzen Barmherzigkeit, ohne etwas dafür zu erwarten, hat tatsächlich Jesus am Ende ans Kreuz gebracht. Das war der Lohn für Gottes Barmherzigkeit. Das ist schiefgegangen. Zumindest aus dieser Perspektive. Seid also barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Uff. Ein großer Auftrag gegen unsere Natur, gegen unser Gefühl, gegen manche Überzeugung. Tja, was tun wir also in der Praxis? Beim Nachdenken darüber, was will ich in der Praxis tun, ist mir ein Beispiel eingefallen, eine Geschichte, die wir aus der Weltliteratur kennen. Und zwar aus dem Stück Les Miserables. Vielleicht kennt ihr das. Es gibt, nebenbei gesagt, eine wundervolle Verfilmung, die so in Operettenform, das ist eine Hollywood-Verfilmung sogar hier mit, wie heißen der noch, Hugh Jackman? Nee. Ja. Hugh Jackman und hier, ja, ist ja Musical-mäßig, aber so, also wirklich eine ganz tolle Verfilmung. Ist alles auf Englisch gesungen, man kann aber den deutschen Text mitlesen und man erfasst die Geschichte so ganz in der Tiefe, wirklich toll. Da ist am Anfang dieser Geschichte der geflohene Häftling, Jean Valjean, der in eine Kapelle einbricht und dort die heiligen Silberbecher und Kerzenständer mitnehmen will. Das spielt so, weiß ich nicht, Französische Revolution, ne? Also 1788, sag ich mal, so, oder davor. Der bricht in die Kapelle ein, will dort das Silber klauen und er wird da vom Pastor beobachtet und von der Polizei geschnappt. Der Pastor entscheidet sich aber kurzerhand dazu, vor den Augen der Polizei diesem Dieb noch weitere teure Gerätschaften mitzugeben und sie als Geschenk zu bezeichnen. Er sagt nicht, ja, nehmt diesen Dieb mit und sperrt ihn ein. Nein, er sagt hier, nee, das habe ich dem geschenkt. Also es ist gar nicht geklaut, hier ist noch was. So, ne? Und dieser Pastor gibt diesem Jean Valjean mit auf den Weg, dass er aus diesen Schätzen und aus seinem Leben neue Barmherzigkeit hervorbringen soll. Das ist jetzt so ganz einfach gesagt, was da passiert. Und das kommt dann auch so. Aus dieser Barmherzigkeit, die völlig irrational ist, die dieser Priester an den Tag legt, passiert viel Neues und viel Gutes. Diese Story ist für mich ein greifbares Beispiel. Es gibt auch noch andere solcher Beispiele. Ich habe letztens, ist mir gerade eingefallen, habe ich noch nicht in die Predigt eingearbeitet, mache ich aber jetzt. Wir haben uns, als wir zusammen waren mit der Familie, ist uns ein alter Bekannter in den Sinn gekommen. Was macht denn der eigentlich jetzt? Haben wir gegoogelt. Wir wussten, es ist ein Deutscher, ein bisschen älter als ich, ist nach Kolumbien gegangen, hatte da immer vor, irgendwas zu machen. Und suchen da, und dann hat er tatsächlich in Medellin, das ist so eine sehr große Stadt in Kolumbien, das ist, glaube ich, so die krasseste Stadt, wenn es um Drogen, Mord und sowas geht, der Welt. Ja? So. Und der ist dort in eine Favela gegangen, also es ist so ein Slum, und hat dort mittendrin eine soziale Arbeit aufgebaut, alleine mit seiner kolumbianischen Frau. Und die haben so 120 Leute, die, mit denen sie in Kontakt sind in der Favela und denen sie so Hoffnung bringen, ja, indem sie mit ihnen Musikunterricht machen und auch ein bisschen, ich glaube, auch Hausaufgabenhilfe und so ein bisschen Speisung und so dieser ganze Kram. So, da geht ein Typ, lässt alles zurück, sagt, nee, das ist meine Sendung, ich muss barmherzig sein, die Leute brauchen mich dort. Geht in eine Favela, gewalttätigste, höchsten, wie nennt man das, Verbrechensrate der Welt in so einen Slum, ja, und lässt alles irgendwie zurück und nimmt es in Kauf, dass er vielleicht getötet wird, aber bewegt da vieles in Menschenleben. Da kommt Gott hin. Es sind diese greifbaren Beispiele, die mir zeigen, ja, auch entgegen meinem Recht auf Besitz, Sein und so, will Gott viel weitergehen. Braucht er mich und braucht er dich? Wie viele solcher Diebe, wie aus Les Miserables, würden ihr Leben aufgrund von erfahrener Barmherzigkeit ändern? Das ist mir als nächstes gekommen, die Frage. Ja? Wenn ich barmherzig bin, nichts dafür erwarten soll, ja, wofür? Ja, wie viele machen mit, lassen sich davon gewinnen? Bringt es was? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hilft es nur ganz wenigen. Vielleicht gehen ganz wenige wiederum einen Weg der Barmherzigkeit. Aber auch hier lesen wir vorher bei Jesus, das ist nicht der Sinn und Zweck, dass du weißt, was dabei rauskommt. Das Ergebnis von deiner Barmherzigkeit ist eben nicht der Sinn von Barmherzigkeit. Es geht eben nicht schon um das Ergebnis deiner Barmherzigkeit, wenn du sie tust. Der Blick muss auf den Menschen bleiben, der die Barmherzigkeit braucht. Der Blick muss auf den Menschen bleiben, der die Barmherzigkeit braucht. Und deswegen will ich so fragen, wie würde ich denn Barmherzigkeit erfahren wollen, wenn ich sie mal bräuchte? Denn das kann mich dazu anleiten, so barmherzig zu werden, wie es auch Menschen was nützt. Wie würde ich Barmherzigkeit erfahren wollen, wenn ich sie in der Tiefe ernsthaft bräuchte? Nämlich, wenn ich schwach bin, wenn ich in Unsicherheit lebe, dann wünsche ich mir doch, dass ich ohne jede Vorbedingung zuerst mal ernst genommen werde. Ohne jede deutsch-baptistischen Regeln im Hinterkopf. Ich wünsche mir doch, dass ich ernst genommen werde als einer, der gerade leidet. Und dann will ich nicht eingeordnet werden. Als Sünder, als Ausländer, als, was kennen wir noch für alles für alte Regeln, als Geschiedener, als Straftäterin, als Homosexueller, als was auch immer, als einer, der weniger wert ist oder der falsch ist. Das ist nicht der Weg der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit für den anderen oder die andere beginnt dort, wo ich genau das erstmal ablegen muss. Wo es anfängt, weh zu tun. Wo ich was lassen muss. Wo ich sagen muss, ich habe es nicht in der Hand. Aber hier braucht jemand mich. Braucht jemand Gott. Aber genau dort kann es auch erst echte innere Heilung und echte Hilfe geben, die das Leben tief verändert, weil dort auch Gott ankommt. Weil wir ihn transportieren und nicht unsere Vorstellungen und Wünsche von dem, wie es gehen müsste. Und das ist dann auch der Weg, den Jesus anspricht, wenn er sagt, jeder nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wäre wieder eine eigene Predigt. Gott ist kompromisslos barmherzig. Ich weiß, das wird uns nicht immer gelingen, wenn wir das tun wollen. So sind wir. Und es soll uns nicht entmutigen, sondern uns auf einen guten und heilsamen Weg mitnehmen, bei dem andere heil werden und wir auch. Lasst uns ein Zeichen in unserer Welt setzen. Setze du ein Zeichen, ein barmherziges Zeichen, ein Zeichen der Barmherzigkeit, dort, wo du bist, ein Zeichen der Barmherzigkeit, wie der Vater barmherzig ist. Und dann wird Gott sichtbar. Und bei allem Ringen um diese Aufgabe in 2021 stärke uns Gott, unser Vater. Amen.